Mein werter Kollege Yasura, seit 4 Jahren hier bei uns im Content, hat immer wieder diesen Talk, was heißt immer wieder, 2-mal schon gehalten. Das erste Mal aus der Perspektive als Immigrant, das zweite Mal aus Perspektive als deutscher Staatsbürger. Und diese Talks werden nun ihr Ende in der Trilogie mit dem Fazit finden. Die 3. Auflage von Du sprichst aber sehr gut Deutsch. Yasura, komm auf die Bühne. Einen herzlichen Applaus für Yasura.
Danke, Maki, für die beste Vorstellung. Es folgt jetzt gleich ein Film, 3 Minuten, und dann starten wir.
Wir sind hier im Deutschen Historischen Museum. Hier können wir erfahren, wie wichtig es ist, sich die Geschichte bewusst zu machen. Und ganz besonders die deutsche Geschichte. Mein Name ist
Bam 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 Bulam!
Einer der Multaka-Guides im Museum. Multaka ist ein Projekt von Geflüchteten für Geflüchtete.
Begonnen hat das Projekt im Jahr 2015 und seitdem treffen wir uns mit Menschen im Museum. Das Projekt hat uns in vielerlei Hinsicht ermöglicht, unseren Platz in der neuen Gesellschaft zu finden. Das Coronavirus hat unser Leben beeinflusst und unsere Begegnungen im Museum seit über einem Jahr massiv eingeschränkt, weshalb ich euch jetzt einen Einblick in das Innere des Museums geben will.
Das Museum erzählt uns eine inszenierte Weltgeschichte, die viele Fragen aufwirft und offen lässt.
Mir fehlt zum Beispiel deutscher Kolonialismus, die Narrativen anderer Nationen und die gegenwärtigen Positionen Deutschlands zu den Geschehnissen der Welt. Wir denken für uns selbst, meinte Martin Luther und läutete mit diesem Satz eine neue Ära in der Geschichte ein. Seit der Reformation hat uns die Kirche nicht vorzugeben, wie wir zu denken und zu leben haben. Die Religionsfreiheit wurde mit Luthers 95 Thesen, die angeblich an der Kirchentür genagelt wurden, in Europa eingeführt. Danach befand sich Europa 30 Jahre lang im Krieg. Es war eine riesige Katastrophe. Es hat 30 Jahre Tod und Zerstörung gebraucht, um eine friedliche Lösung zu finden. Politische Entscheidungen haben zum Ende des Krieges geführt. Hoffnung auf eine friedliche Zukunft herrschte und prägte das Leben Europas danach. Deshalb setzen wir uns zueinander und reden miteinander, so wie diesen beiden Frauen. Wir sehnen uns nach einer friedlichen Zukunft, die Waffe ist aber immer am Anschlag. Die Gesellschaft hat sich verändert und war aufgeschlossen für neue Weltanschauungen. Wir erinnern uns in diesem Bereich an die deutschen Migrationswellen nach Amerika. Die Arbeitslosigkeit nach der industriellen Revolution hat Menschen auf die Boote getrieben. Etwa 44 Millionen EuropäerInnen sind an die Küsten Amerika gespült worden. Ich habe dadurch gelernt, auch die Deutschen waren einmal Flüchtlinge. Wir machen einen Sprung in der Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Nazis sind an die Macht gekommen. Das soll und darf nie wieder passieren. Viele Menschen, nicht nur Judinnen und Juden, sondern auch Homosexuelle, politisch Verfolgte und Menschen mit Behinderung, haben unter ihren falschen Theorien gelitten.
Wenn sich die Gesellschaft nicht wachsam gegen Ungerechtigkeiten auflehnt, können sich solche Verbrechen auch heute noch wiederholen.
Millionen, ne? Wer hätte sich geglaubt? Hallo, Fusion! Ich bin Yasura und heute gehen wir auf eine Reise, eine Geschichte. Es gab einmal ein Land. Nee, wir fangen viel früher an. Also, am Anfang gab es nichts. Also nur Vibrationen, so diese ganzen Quanten, Vibrationen, weiß nicht was. Und dann plötzlich, nach Ewigkeit, fand der Big Bang statt. Boom! Alle Elementarteilchen unserer Standardmodells der Physik sind ins Leben gerufen. Und dann ganz viel, also wieder nichts. nichts passiert. Und 13,8 Milliarden Jahre später kamen wir zustande. Danke. 13,8 Milliarden Jahre später sind wir auf die Welt gekommen. Also sehr, sehr lange Geschichte, viel, viel kurzer Sinn. Deshalb komme ich auf die Geschichte von der Menschheit. Also brutale Geschichte hat die Menschheit hinterlassen. Ja, Kriege und Zerstörung und Tod und Liebe und Erfindungen. Was haben sie noch gemacht? Gedichte, alles Mögliche, alles Mögliche. Aber dann, in den 80er Jahren, durfte ich zum ersten Mal in diesem Leben online sein, in der Region, wo sich die drei Kontinente der alten Welt treffen. Ich war so, boah, was ist das denn? Was ist das für ein Ort? Guck mal, was passiert. Also von den friedlichen, glücklichen ersten Jahren des Prinzen Siddhartha, der Buddha, kann man nicht sprechen. Sondern es war so eine in Echtzeit inszenierte, live übertragene Folge von dem Buch 1984. Es heißt übrigens Syrien. Ich bin zum ersten Mal in Syrien mit einer Person aus Deutschland begegnet. Das war die Frau Schmidhütte-Keller, die Bibliothekerin im Goethe-Institut in Damaskus. Und ich bin so gekommen und sie hat so auf Arabisch gesprochen und ich war so, boah, guck mal, sie sprechen so gut Arabisch, habe ich angefangen. Und dann wollte ich so weiter quatschen, aber hatte nichts zu sagen. Was soll ich jetzt sagen? Okay, ich wünsche eines Tages vom Herzen, dass ich so gut Deutsch spreche, wie sie Arabisch sprechen. Dankeschön, hat sie erwidert. Und schmunzelte dabei. Das war so eine emotionsgeladene Situation. Also zwei Zivilisationen stoßen aufeinander. Und Cross-Pollination, ich weiß, was das nicht bedeutet auf Deutsch. Also zusammengekommen, haben ausgetauscht, Quatsch ausgetauscht. Und viele, viele heilige Momente, also in diesem, so ich war so tierisch aufgeregt, was da passiert. Ein Mensch aus Deutschland, in Syrien, boah, ganz cool. Zwei Diktaturen habe ich in Syrien überlebt, also den Vater, den Sohn und ich warte noch auf den Heiligen Geist zu erscheinen. Und dann haben wir das Dreieck schon und dann kann ich in die nächste Dimension teleportieren. Das geht so, also wurde mir gesagt. Naja, ehe ich sehe, dass das Leben in Deutschland so wie ein Mario-Spiel. Kennt ihr Mario? Habt ihr mal so mit Handhebung Mario gespielt? Cool, dann fangen wir an. Also in Deutschland hast du Anmeldung, Wohnung, Bankkonto, was noch? Kammermitgliedschaft, Forschung, was? Steuernummer, danke, Steuererklärung, oh mein Gott, was noch für Sachen? Nachhaltigkeit, Schulbauoffensive, also was gibt's noch? Abschluss an der Uni mit 1,0, oh mein Gott! Und dann Architektur, KI, Datensätze, all das. Und dann kommt jemand und sagt mir, oh, du sprichst sehr gut Deutsch. Ich komme jetzt zu ein paar Anekdoten. Ich nenne das Tim und die Mutter. Eine schöne Anekdote von meinem Kollegen damals an der Uni, Tim. Wir haben zusammengearbeitet, 2 Jahre lang, also an Projekten, Module, als PartnerInnen. Und wir haben das also erfolgreich ganz gut gemacht. Und wir haben auf Englisch studiert, aber immer auf Deutsch gesprochen. Wisst ihr warum? Danke. Danke, das war der Grund. Und dann Jahre später, also ich kannte die Person so 5 Jahre, und dann habe ich mitgeteilt, dass, ey, bin jetzt so Deutsche geworden, also Staatsangehörigkeit so hier in der Tasche. Plötzlich werden die Wahlen von 2021 so unser Thema jetzt. Jetzt besprechen wir also, ja, kennst du die Grünen, so Linke? AfD, kennst du die AfD? Sind jetzt, ich weiß nicht, wie die Zahlen so in Thüringen sind, aber hier in Berlin, ja, kriegen wir das hin. Und plötzlich, also 5 Jahre kannte ich die Person, und dann plötzlich können wir darüber reden. Sinn der Geschichte für mich ist, naja, wenn du eh nicht wählen kannst oder darfst, dann brauche ich das Thema mit dir nicht diskutieren. Aber jetzt, guck dich mal an. Guck dich mal an, du kannst das machen. Warum nicht? Sprechen wir das. Die Mutter auf der anderen Seite, das ist die Mutter einer Freundin von mir. Sie hat mich beim ersten Treffen mit folgendem Satz begegnet. Du sprichst aber sehr gut Deutsch. Du bist aber zu braun dafür. Also sie war 84 Jahre alt. Ich gehe davon aus, dass so, wenn wir das von einer Person mit 84 Jahren hören, dann ist das, okay, was sollen wir machen? Ist gut. Was aber die beiden hier verbindet, also Tim und diese Mutter, ist das etwa so eine Erwartung, was sich so sehr, sehr schlecht und schwierig erfüllen lässt? Ich habe das nicht erwartet. Und dann ist meine Erwartung so durchaus gebrochen. Guck mal, was passiert. Kommt eine Person, die nicht so wie wir aussieht, aber dann redet die Person so wie wir. Wie kommt das zustande? Wo leben wir? Naja, ich bin auf diesen Satz gekommen. Also nach diesen 2 und vielen anderen Ereignissen solcher bin ich ganz Ohr geworden. Ich habe meine Ohren so geöffnet und dann habe ich das immer gehört. Du sprichst sehr gut Deutsch. Du sprichst sehr gut Deutsch. Ist so wie Musik in meinem Ohren, ne? Probiert das mal. So. Du sprichst aber sehr gut Deutsch. Wollen wir das zusammen machen? Also, du sprichst sehr gut Deutsch. Du sprichst aber sehr gut Deutsch. Du sprichst jetzt alle zusammen. Du sprichst sehr gut Deutsch. Du sprichst aber sehr gut Deutsch. Machen wir weiter. Die Leute haben keine Lust mitzumachen. Was sollen wir machen? Okay. Wir gehen Analyse, Paralyse so ganz rein in das Wann. Natürlich sagen das Menschen. Und natürlich meinen sie das gut. Aber für mich ist das Wann ganz wichtig. Manchmal kommt das so, ich komme zu jemandem und sage, ey, hallo, wie geht's dir? Und die sind so, boah, guck dich mal an, du sprichst aber sehr gut Deutsch. Und wieso sprichst du so gut Deutsch? Und lauter solche Fragen, die kommen in meinem Kopf, als ob so Gott spricht zu mir irgendwie. Also kennt ihr diese Stimme so mit Halle in Hallen? Das wird so, das kommen Fragen in meinem Kopf und die bleiben da.
Deutsch gelernt. Wie träumen Sie? Auf Deutsch oder auf Arabisch? Und dann haben Sie gesagt, als ich Sie gefragt habe, wieso haben Sie überhaupt so gut diese Aussprache der schwierigen deutschen Sprache gelernt, dass Sie das mit dem Französischen genauso gemacht haben. Sind Sie ein Sprachgenie?
Nein! Nein, bin ich nicht! Also, Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Ganz wichtig. Für mich ist Deutschland so unterschiedliche Blasen, die miteinander parallel zueinander leben. Die erste Blase ist für uns, also hier kennt ihr Fusion, Berlin, so, wie heißt die Stadt? Dresden, so Altstadt, Leipzig, also ganz so coole Orte, wo du sein kannst, so Hamburg mit voller Graffiti da und dann die ganze Szene und dann der Rest Deutschlands. Der Rest des Landes. Also in dieser globalisierten Welt leben wir alle unter einem System, wo zum Beispiel in einem Berliner Bezirk wurde neulich verordnet, dass jetzt alle Bauanträge werden und müssen digital abgegeben werden. Also digital heißt das auf dem CD, ich packe ein paar PDFs und dann schicke ich das. Und hinter verschlossenen Türen, was passiert? Wir werden die CD nehmen, packen wir das ins Computer, drucken wir das Ganze nochmal aus, wir starten das nochmal und geben das an die einzigen einsamen zwei Beamtinnen, die da sitzen zur Prüfung und liegen da, bis das so weitergeht. In den letzten 5 Jahren hat Deutschland 2 Verordnungen, also was Heizung, was Energieeinsparung, was Nachhaltigkeit angeht, nicht nur verordnet, sondern sogar aktualisiert. Und bis heute liegen noch Anträge, Bauanträge seit dieser Epoche, also wo diese 2 Beamtinnen da sitzen. So viel zu Digitalisierung in der Baubranche. Es ist so schön, ne? Also wenn du in der Branche arbeitest. Wir kennen so diese französische Wörter. So. Bist du in der Branche oder bist du schon im Milieu? Was ist dir lieber? Daher für mich ist Deutschland so ein bisschen Frankland geworden. Wir haben so schöne französische Wörter, die mit Liebe, die mit Stolz, die mit Feierlichkeit gesagt werden. Also Croissant. Wer hat heute so hinten in der Bäckerei Croissant gegessen? Oder Balkon? Oder halt, was habe ich noch für Sachen hier geschrieben? Genau. Saison. Kennt ihr das Saison? Bestimmt. Cousin? Kennt ihr den Cousin? Bestimmt. Und wir kennen das alle, also es ist kein deutsches Phänomen. Nee, das ist etwas so von den USA, wir kennen das. Wer kennt was, oder wer weiß, was das FBI dafür steht? Wofür steht das FBI? Federal Bureau of Investigation, danke. Naja, also es ist so, das kommt. Aber einmal so ein Wort auf Arabisch hören wir auf der Straße und alle gehen so, nein, das ist Deutschland, also Amtssprache ist Deutsch. Nicht vor meiner Tür, alle raus, Ausländer raus. Aber Französisch ist halt so, ganz gut, dann haben wir das. Ey, wirklich? Wirklich machen wir so? Manche Wörter, manche französische Wörter sind auch so in hochrangigen so Staatsaspekte Deutschlands. Also man denke, ja, wenn ich so hoch in den Staat gehe, dann muss alles so auf Deutsch, also wie Deutsch Amtssprache ist. Aber dann haben wir Raison. Kennt ihr das Raison? Naja, also ich will bei diesem Wort nicht in die ewige Berliner Debatte einsteigen. Okay? Also wir kennen alle, oder ist es vielleicht so, dass Hummus palästinensisch ist. Punkt. Ich will nicht so zeigen, dass es, also wie kompliziert das ist. Ich weiß in Deutschland, dass es kompliziert. Ich weiß, dass jede Ausrede aus dieser Diskussion genau auszusteigen, legitim ist. Und ich glaube das. Aber wenn wir mal ein bisschen so reingucken in diese Staatsräson, dann sehen wir 2 Aspekte. Also jetzt, was Israel angeht. Und der erste ist Verpflichtung zur militärischen Unterstützung. Verpflichtung. Und das zweite ist Bemühen um Friedensregelungen. Also ich weiß, ich habe das so im C1-Kurs gelernt, dass Verpflichtung ist viel, viel stärker als Bemühung. Also Verpflichtung ist wie so, wir sind Deutschland hier, wir verpflichten uns, wir machen das, wir sind Deutsche. Also hallo, das ist so militärische Unterstützung. Friedensregelungen bemühen. Also eher so, mach mal morgen. Das schaffen wir. Morgen. Aber heute nicht, ne? Heute erstmal machen wir die Verpflichtung weiter. Ist das so ein zweierlei Maß? Also abschließende Frage zu diesem Thema. Mit Handhebung auch, wer glaubt, dass alle Menschen in Israel gleichgestellt leben? Ich wollte nicht die Hand heben, wollte euch zeigen, wie das geht. Gut, dann sind wir auf derselben Seite. Wow. Also, was passiert ist, wenn wir von Syrien, von Russland hören, von alle Verbrechen auf der Welt hören, dann kommt die UN und sagt, ey, jetzt haben wir Resolutionen verabschiedet und das wird mit sofortiger Kraft, also nee, sofortiger Wirkung in Kraft treten. Wir haben die Sanktionen gegen Syrien, gegen Russland während des Krieges gesehen. Auf der anderen Seite haben wir nur einen Vorwurf an Israel, dass es ein Apartheidstaat ist. Also obwohl in dieser Vorwurf steht, den vorherrschenden Beweisstandard für das Vorhandensein von Apartheid erfüllt. Also alle Reports, alle Resolutionen von den UN, das kennt ihr vielleicht, aber vielleicht manche viele nicht, weil die Seite existiert nicht auf Deutsch. Aber es sind so viele Resolutionen seit 1948, was Palästina angeht. Und das hat bis dato nicht einmal dazu geführt, dass Sanktionen gegen Israel verabschiedet werden. Naja, dazu hier aus dieser Bühne möchte ich hier in Deutschland also diese Frage stellen. Wann setzen wir bitte mehr Aktivisti aus Palästina und Israel an einem Tisch zusammen? Hier und überall auf der Fusion, überall auf der Welt und überall, bis das Problem gelöst ist. Bis wir zu einer friedlichen Welt kommen. Wie schön wäre das? Naja, aber die Realität ist viel komplizierter. Also das betrifft nicht nur Ausländer in diesem Sinne, sondern es betrifft auch Deutsche. Also die deutsche Staatsbürgerschaft, naja, eher so, bedeutet nichts. Also glaubt mir, es ist nur auf Papier. Immer, wenn wir auf der Straße laufen, dann ich bin immer noch und bleibe und werde Ausländer bleiben. Das wird sich leider in der vorhersehbaren Zeit sehr, sehr schlecht verändern. Und das möchte ich nicht. Also anstatt das zu tun, lass uns Demos zulassen, lass uns Veranstaltungen zulassen, lass uns Medienzugang zulassen. Wenn wir sagen, wenn wir über Israel-Palästina reden, dann hören wir die beiden Seiten. Aber die Realität ist gar nicht so. Im Fall Jeanine Au, die eine deutsche Palästinenserin, die wollte nach Palästina reisen und ist durch den israelischen Flughafen gelandet und wurde stundenlang angehalten und ihr wurde die Reise gehindert. Plötzlich im Ausland wird das Deutschsein gar nicht mehr wichtig. Also nee, die deutsche Botschaft hat erst nach 12 Stunden reagiert und hat gesagt, wir kümmern uns um. Keine Sorge. Also die Reise wurde nicht erfolgreich gemacht. Die Einreise war nicht erfolgreich, aber trotzdem zeigt sich die deutsche Botschaft in Israel, dass wir haben uns darum gekümmert, wir werden die Verantwortlichen vom Gericht ziehen. Also wer glaubt, dass das Gericht stattgefunden hat? Cool, sind wir auf derselben Seite. Naja, wollten mal ein bisschen mehr, ein bisschen Vielfaltigkeit hier haben, ne? Okay, also wenn das Deutsche mit Migrationshintergrund betrifft, wenn das Menschen mit Doppelstaatsangehörigkeit betrifft, dann müssen wir was machen. Ist das so also Deutsch heißt nicht Deutsch, sondern Deutsch Sternchen oder Deutsch irgendwas anders, Deutsch Minus, Afghanisch, Palästinensisch, Syrisch, whatever. Und wenn das kommt, dann haben wir ein völlig anderes Standard am Start. Brauchen wir dafür etwa Gesetze? Also wir sehen, dass da so ein paar Begriffe werden wieder Trend. Naja, ich habe das so oft in den letzten Jahren gehört. So. Und hier würde ich fragen, was ist bitte Biodeutsch? Kann man mir das erklären? Was ist das? Ist das ein Begriff? Also kann ich das irgendwo festnageln? Brauchen wir das wieder? Brauchen wir neue bzw. alte Gesetze, die wir schon mal probiert haben, die haben nicht funktioniert? Nämlich die Nürnberger Gesetze. Brauche ich sowas, um zu unterscheiden, ob man Bio-Deutsch ist oder halt Deutsch, Sternchen, irgendwas, Minus? Brauche ich das? Wollen wir das? Ich überlasse euch die Antwort. Eine andere Blase, also jetzt mal auf der Seite, die rote, falls ihr das gemerkt habt. Eine zweite Blase lebt fern, jenseits von der technologischen Fortschritt Deutschlands. Sie werden Tag für Tag, Monat für Monat bedroht. Brief für Brief werden sie bedroht. Habt ihr mal einen Brief vom Jobcenter gelesen? Also wer hat einen Brief vom Jobcenter bekommen oder gelesen? Habt ihr das mal richtig durchgelesen? Also jeden Absatz da. Es steht zum Beispiel Aufforderung zur Mitwirkung. Bla 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 bla. Haben Sie, also hier kommt das. Haben Sie zum genannten Termin nicht reagiert oder die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht? Können die Geldleistungen ganz entzogen werden? Und dafür haben wir Paragraphs. Ja, kennt ihr dieses komische Symbol hier? Ich weiß nicht, wieso ist das so beliebt in Deutschland. Haben wir Paragraph 60, 67, 68, ich kann dir von mir sagen, 1100, nee, 1120, 3000, 7 Millionen, Paragraph 7 Millionen. Das nutze ich in dem Fall. Dies bedeutet, dass Sie keine Leistungen erhalten. Also stellt euch mal vor, wie das Leben so aussieht für eine Person, die gar kein Deutsch spricht, geschweige sehr gut Deutsch. Wie sollen die Menschen das verstehen und hinnehmen? Wenn ich das mit Google übersetze, dann ist das eine Morddrohung fast. Dann ist das ja keine Leistung, also kein Geld mehr, ja? Tschüss, das war's. Oder brauchen wir vielleicht so andere Regeln? Müssen wir das nochmal so verschärfen? Kennt ihr zum Beispiel den Wertetest für Muslime? Also Leute, die sich einbürgern lassen, müssten. Jetzt ist das nicht mehr, zum Glück. Aber das wurde von 2006 bis 2009 eingeführt. Alle Menschen, die mit muslimischer Hintergrund kommen, müssen diesen Wertetest, also wo sie dann, wir müssen so sicher gehen, dass diese Menschen keine Terroristen sind, dass diese Menschen so mit unseren Werten einverstanden sind und dass sie unbedingt das in ihrem Umfeld auch machen werden. Also es ist kein gesellschaftlicher Norm. Das ist ein Gesetz, das ist etwas, wodurch oder was durch die Maschine des Staates durchgeführt wird. Jetzt ist das zum Glück vorbei. Aber wir sind in Deutschland hier, wir mögen solche Sachen. Ja? Immer so ein Gesetz zu nehmen, dann was zu ändern, also machen so einen Absatz dazu, Paragraph, nochmal, also dieses komische Symbol, nochmal Paragraph. Also in der ganzen Welt zum Beispiel gibt es eine Definition von Antisemitismus. Aber Deutschland als Einzelnation in der Welt. Die Bundesregierung hat außerdem folgende Erweiterung verabschiedet. Und da kommt das so ein bisschen, also zurück zu C1 kurz, also verstehe ich tatsächlich, was da steht oder dann bin ich der Einzige. Darüber hinaus, also jetzt hier, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Judinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Und das kann sich dann richten in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeinde, Institutionen oder religiöse Einrichtungen. Und dann darüber hinaus, wir kommen jetzt, kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, von wem, Ziel solcher Angriffe sein? Habe ich nicht etwa in Erinnerung, dass die einzige Demokratie im Nahen Osten Israel ist? Oder ist das plötzlich jetzt so eine religiöse Kollektiv? Also 500 Jahre her hatten wir Martin Luther. Das war so Staat und Religion auseinander, tschüss, nie wieder. Plötzlich kommt das jetzt wieder. Ich verstehe, es ist kompliziert. Und ich bin heute nicht in diese Debatte einzusteigen. Ich will das nicht. Es geht mir so, dass in solchen Situationen, wo ich eine Person in diesem Land bin, solche Sachen erlebe, dann wurde mir verweigert, wie viel ich diskutieren darf. Wie viel oder wo sind die Räumlichkeiten, wo wir darüber friedlich natürlich sprechen können. Es ist so gefühlt, dass du hast mich als Deutschland, du hast mich geopfert als neue deutsche Person, du hast mich geopfert, damit du oder ihr deine Loyalitätsgefühle US-Israel gegenüber zu beweisen. Nach dem Motto, ich habe dich hier in meinem Leben, in meinem Land leben lassen. Ja, aber warte mal, das ist ja auch mein Land geworden. Oder wie zählt das? Dann kommen wir noch wieder zu Sternchen, müssen wir so einen anderen Begriff, ist das wie bei McDonald's, so Big Mac oder Big Cherry oder weiß nicht was, und dann kriegst du die gleichen Teile immer, oder müssen wir immer neue Begriffe dafür haben, was uns auseinander nimmt, was uns nicht verbindet. Also für mich ist Deutschland als Nation, ist eine Waffennation. Also die Waffen, die hier hergestellt werden, sind unglaublich viel. Vierte größte Waffenexporte kommen aus Deutschland in der Welt. Deutsche Bank ist sehr, sehr darin involviert. Deshalb, also wenn neu angekommene Menschen in Deutschland so da sind und wollen ein Bankkonto haben, dann sind wir nicht genug für die Deutsche Bank. Dann geht ihr bitte zur Sparkasse. Also Volksbank, wenn Sie das akzeptieren. Ich bin hier nicht, um zum Beispiel Steuern ungleich zu zahlen. Sind ja eh ungleich. Ich will nicht, dass ich sage, ich zahle Steuern. Ich weiß, dieses Thema so ganz am Herzen liegt in Deutschland. Ich zahle Steuern und dann kriege ich die Services von der Regierung nicht. Die kriege ich eh nicht, wenn mir verweigert wird, viele, viele öffentliche Plätze und viele Orte, wo ich dann als Bürgerin hier in diesem Land leben kann. Es geht heute um Angst zu verstehen. Angst bei den Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen oder gekommen sind. Angst so zu verstehen in dem Sinne, dass wenn die Menschen hier sind, wir können nicht erwarten, dass sie alles machen, was wir schon eh hatten ohne Krieg. Das ist schon fast 100 Jahre her, nee, also 80 Jahre her, kein Krieg hier. Wir haben das nicht so hautnah erlebt, das geht nicht. Und wir versuchen jetzt mit voller Kraft das zu vermeiden, wir lagern das woanders auf der Welt. Wir können so in Syrien so beteiligt sein, in der Ukraine schicken wir Waffen und alles Mögliche. Aber heute geht es um Liebe, um miteinander zu sein, um Solidarität, um Unterstützung für Menschen, die auf der Flucht sind, für Menschen, die gekommen sind, schon gekommen sind, und Menschen, die noch kommen, und Menschen, die seit 1984 zurückgehen wollen. Letztendlich habe ich euch einen deutschen Witz mitgebracht. Und ich kann nicht glauben, dass ich Philipp Amthor hier in meinem Vortrag erwähne. Tut mir leid, aber so ist das. Ist es ja oft so, man muss achten richtig. Also auf Arabisch sagen wir haben so ein Sprichwort, das sagt, erwarte den stärksten Schlag nur von dem kleinen Esel. Die CDU will nationale Gefühle wieder erwecken, indem sie Fahnen, Deutschlandfahnen so überall verteilt. Also ob das jemals so funktioniert hatte, aber so ist der Vorschlag. Am Ende wiederhole ich diese Liste, weil es so wichtig ist. Und übrigens, diese Seite gibt es nicht auf Deutsch. Und am Ende der dritten Auflage von You Speak Very Good German, ich möchte euch danken, dass ihr dabei gewesen seid. Ich möchte das Team bedanken. Ich möchte mich bei Maki bedanken. Ich möchte mich beim Content bedanken, dass sie mich 3 Jahre hintereinander hatten. Und ich möchte mich bei dir bedanken. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken, die hier auf der Bühne sind. Dankeschön.